Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Livia Merler mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Krankenrückkehrgespräche, Bedeutung, Ablauf und rechtliche Rahmenbedingungen. Hallo, liebe Livia, schön, dass du mein Gast bist. Magst du dich unseren Hörerinnen kurz selbst vorstellen, bitte?
Ja, na klar. Also ich bin Livia Merler, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin unserer Kanzlei MGP in Berlin. Ja, und wir haben uns über die Jahre so zum Ziel gesetzt, Arbeitgeber und HR-Verantwortliche zu betreuen. Und dementsprechend haben wir heute ein schönes Thema gefunden, über das wir auch mal sprechen können.
Absolut. Und du unterstützt ja unsere Plattform auch fleißig mit deinen Gastbeiträgen. Heute haben wir das Thema Krankenrückkehrgespräche, ein ganz schön sperriges Wort, uns ja auf die Agenda geschrieben. Magst du vielleicht erstmal kurz definieren, worüber reden wir genau? Worum handelt es sich da?
Ist relativ schwierig in der Praxis, denn ein reines Krankenrückkehrgespräch ist gesetzlich gar nicht definiert. Wichtig ist, dass man unterscheidet, was ist wirklich ein reines Krankenrückkehrgespräch, was der Arbeitgeber freiwillig macht, oder ist das wirklich betriebliches Eingliederungsmanagement, was der Arbeitgeber verpflichtend machen muss, wenn jemand länger als 6 Wochen innerhalb von 12 Monaten ausfällt. Also dann gibt's kein, ich kann das machen oder nicht, sondern dann muss der Arbeitgeber tätig werden. Und das andere ist für mich immer so eine Art Vorstufe, was ich in der Praxis durchaus sinnvoll finde zu machen, wenn es dann auch richtig umgesetzt wird. Das heißt wirklich, egal wie lange jemand krank ist, ich habe immer als Arbeitgeber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mit dir einfach mal reden, wenn du wieder zurück bist, was ich auch grundsätzlich ganz sinnvoll finde, da einfach in engem Kontakt zu bleiben.
Ja, jetzt ist ja Krankheit etwas, was sehr, sehr persönlich ist. Ja, da ist im Körper was los, das hat Auswirkungen auf den Menschen. Und Arbeit und sag mal, privates Schrägstrich Gesundheit, zu dem dieser Bereich ja oftmals genannt wird, die sind jetzt nicht zwangsläufig so, dass ich mit allen Menschen über Krankheit reden möchte. Wie wird denn jetzt so ein Krankenrückkehrgespräch in der Praxis angesetzt? Kommt der Arbeitgeber einfach her und sagt, hey, lass uns mal über Krankheit sprechen und nicht über Arbeit?
Also so bestenfalls nicht. Und das ist auch so ein bisschen in der Praxis das Problem, dass es oftmals halt total in die Hose geht. Weil letztlich bleiben wir dabei, den Arbeitgeber geht die Erkrankung oder die Diagnose nichts an. Das ist auch nicht das Ziel, das rauszupressen in so einem Gespräch. Und deswegen gleiten manche in so einem Gespräch auf eine völlig falsche Bahn, die das eigentlich nicht aus ihrer Fürsorgepflicht machen, um einfach herauszuhören, ich hoffe, also schön, dass du wieder da bist, so kann man sowas ja einleiten. Können wir noch irgendwas vielleicht tun? Müssen wir an deinem Arbeitsplatz was verändern zum Beispiel? Und das sind zum Beispiel Sachen, das interessiert den Arbeitgeber schon und das darf er auch erfragen, ob zum Beispiel so eine Erkrankung mit dem Arbeitsplatz zusammenhängt, weil dann kommt das in seine Sphäre herein. Aber alles andere geht den Arbeitgeber nicht an. Und das ist halt ganz wichtig, wenn man solche Gespräche schon führt, dass man da nicht von der Spur abkommt und einfach auch Grenzen toleriert und das nicht in so ein Aushörgespräch abdriftet. Weil dann natürlich auch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer das einfach gar nicht mehr natürlich wahrnehmen wollen und das auch nicht Sinn der Sache.
Ja, jetzt hast du ganz spannenden Begriff schon genannt, Grenzen. Wo würdest du denn so eine Einstiegsgrenze sehen, wo das überhaupt Sinn macht? Wenn jetzt jemand mal irgendwie 2 Tage sich erkältet hat oder sich nicht wohlfühlt oder ähnliches, da wird es vermutlich noch nicht so sein, dass man dann ein Gespräch über die Zukunft und über hat es Auswirkungen auf den Arbeitsplatz oder hat der Arbeitsplatz Auswirkungen? Wo, glaube ich, wird's spannend? Wo beginnt dieser Bereich?
Also bei einzelnen Tagen, ich weiß, manche Unternehmen machen das und da habe ich echte Bauchschmerzen tatsächlich mit, weil aus meiner Sicht die das halt gerade nicht aus ihrer Fürsorgepflicht tun, sondern um abschreckende Wirkung zu erzielen, dass quasi jeder Arbeitnehmer weiß, oh, selbst wenn ich mal kurz krank bin, muss ich danach zum Gespräch, ich melde mich gar nicht erst krank. Also das würde ich nicht machen. Und wenn wir wirklich in den Bereich kommen, hier länger als 6 Wochen innerhalb von 12 Monaten krank, muss ich es ohnehin tun. Deswegen würde ich irgendwie was dazwischen, also eine Woche ist mal jeder krank, sage ich mal, und 2 Wochen, aber so vielleicht zwischen 2 und 4 Wochen finde ich es durchaus einfach mal sinnvoll, um auch dem Arbeitnehmer einfach zu zeigen, guck mal, uns ist das überhaupt aufgefallen, du bist nicht da gewesen. Wir machen uns einfach Sorgen um dich und wollen auch dich unterstützen, dass sowas vielleicht auch in Zukunft nicht mehr wieder passiert. Aber ich sag ganz ehrlich, dieses Krankenrückkehrgespräch, wenn es gut gemacht wird, ist es super. Es ist natürlich aber auch ein Tretminenfeld, ne? Und eine Frage oder so ein Gespräch kann auch unbewusst in eine falsche Richtung schnell abdriften. Zum Beispiel, deswegen würde ich auch immer sagen, wenn man so ein Gespräch beginnt, würde ich immer sagen, das ist heute, ich möchte dich nicht ausfragen, du musst mir gar nichts sagen. Ja, ich weise dich darauf hin, wenn du reden möchtest, machen wir das gerne, du musst das aber nicht. Dass man die Leute, wie bei einem BEM, wo ja ganz viele konkrete Voraussetzungen davor gegeben sind, bezüglich Datenschutzeinwilligung, dass man so einen Arbeitnehmer auch abholt, um auch dieses Vertrauen einfach zu stärken und auch nicht gleich wieder zu verspielen.
Ja. Und welche Rahmenbedingungen würdest du da als sinnvoll erachten? Ich meine, jetzt mal, wenn jemand wieder im Office kommt und dann sagen, hey, lass uns mal kurz sprechen und zack, geht man in irgendein Büro rein, ist vermutlich nicht der richtige Weg. Also sprich, setzt man einen Termin an, erklärt man in dieser Einladung schon, worum es gehen soll, muss das Ganze oder sollte das Ganze vor Ort stattfinden, kann man das auch remote machen? Was sind da so ein paar Kriterien, die für dich wichtig sind?
Also das Ding ist ja, es gibt für dieses reine Krankenrückkehrgespräch ja keine gesetzlichen Regelungen. Das macht es auch so kompliziert, weil keiner richtig weiß, was darf ich eigentlich nicht. Wenn man es korrekt machen möchte, ohne sich irgendwie angreifbar zu machen, finde ich Transparenz immer wichtig. Deswegen würde ich nie einfach da rein stolpern, sondern vorher genau sagen, worum geht es in diesem Gespräch, um den Leuten auch so ein bisschen die Angst einfach zu nehmen. Und wenn man es dann korrekt machen möchte, auch nochmal darauf hinweisen, dass man hier überhaupt gar nichts erzählen muss. Kann man, also ich kenne Fälle, da macht man das im Rahmen des Gespräches. Manche machen auch quasi eine abgestufte BEM-Einladung, um sich da einfach abzusichern. Und dann hängt es auch so ein bisschen einfach davon ab, was erzählt mir derjenige. Weil wenn er mir jetzt freiwillig zum Beispiel Sachen erzählt, dann gibt er in dem Moment ja auch eine Art Einwilligung. Ja, ich habe es ja nie von ihm verlangt. Und dann stellen sich ja Folgeprobleme. Dokumentiere ich das? Ja, Vorsicht bei Gesundheitsdaten, wenn man die dokumentiert, klar, mit Einwilligung möglich. Dann bitte aber nicht in die normale Personalakte, dass es jeder sehen kann. Ne? Also das ist so ein Folge-Rattengeschwanz, der dann da ranhängt. Aber zunächst einmal ist es für mich das Wichtigste, der Mitarbeiter muss wissen, worum geht es, was ist das Ziel, das ist kein Kündigungsgespräch oder dergleichen und er muss auch nichts sagen. Und wenn man das auch in so einem Protokoll zum Beispiel abbildet, in dem man drinne steht, ich habe den Mitarbeiter darauf hingewiesen, ihn belehrt, dass er nichts sagen muss und sich das auch noch unterschreiben lässt, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite und ich finde das auch fair und transparent.
Wer führt denn diese Gespräche letztendlich? Also HR ist ja chronisch überlastet selbst und sagt nach dem Motto, wenn man jetzt dieses Thema für sich als wichtig erachtet, könnte natürlich trotzdem HR diese Aufgabe übernehmen. Sprich, wenn Führungskräfte das übernehmen, so nach dem Motto, die direkten Vorgesetzten machen das, dann müssen die ja vermutlich durch HR irgendwie gebrieft werden. Ne? Du hast es gesagt, wenn man es richtig macht, sprich, da sind auch Tretminen drin. Wie geht man in der Praxis vor als Personalverantwortlicher?
Also ich bin auch dafür, dass es Führungskräfte machen, weil es ist gerade kein BEM-Gespräch. Es ist einfach nur, eigentlich nur ein Gespräch, wie geht's dir? Können wir irgendwas für dich tun? Mehr ist es nicht. Und ich finde, dass, um das auch authentisch zu machen, ist die Führungskraft am nächsten dran an den Mitarbeiter. Weil er ist ja der, auch derjenige, der dann vielleicht auf den Mitarbeiter jetzt verzichten musste. Und ich finde, das würde das total komisch finden, wenn das HR macht tatsächlich in dem Moment. Sondern ich bin da wirklich für die Führungskraft. Und die muss dann halt dementsprechend geschult werden, was darf sie sagen und was nicht. Aber auch da finde ich's, man kriegt es hin, wenn man wirklich den Leuten sagt, es ist ein ehrliches, transparentes Gespräch und im Vorfeld klar sagt, du musst mir heute gar nichts sagen, dann hat man schon mal den Großteil der Tretminen wirklich weggeschafft.
Ja, das ist aus Juristensicht vermutlich soweit klar, aber wenn dann natürlich trotzdem was Verbotenes gefragt wird, das ist ja ein Vorgesetzter, mit dem man dann durchaus sehr enge Arbeitsbeziehungen auch hat, ein gewisser, ich sag mal, Druck, der so unterschwellig kommt, wenn ich was gefragt werde, ja, zu dem ich ja eine Antwort habe, dann zu sagen, ich möchte nichts sagen, da braucht es manchmal natürlich auch schon ein bisschen Mut, dem entgegenzutreten. Was würdest du denn da raten, was man auf Führungskräfteebene in dem Bereich verboten macht, das erst gar nicht, weil es genau solche Situationen auslöst? Was gehört da dazu? Was darf man nicht machen?
Also das, was ich vorhin schon meinte, nach Diagnosen fragen, herauszufinden, auch durch die Blume, warum warst du jetzt nicht da? Ja, das funktioniert halt nicht. Das ist auch nicht Sinn der ganzen Geschichte. Und dementsprechend ist das wirklich so ein zweigleisiges Schwert. Ob es wirklich sinnvoll ist oder, also dieser Mehrwert, hat das wirklich einen richtigen Mehrwert? Oder reicht es nicht vielleicht auch einfach aus zu sagen, wenn der Mitarbeiter wieder da ist, man geht mal an den Schreibtisch und sagt, schön, dass du wieder da bist, wir freuen uns, ja? Mhm. Und dann kommt ja manchmal trotzdem der richtige Durchbruch zu dem Mitarbeiter. Manchmal reicht das auch schon. Deswegen ist halt wirklich die Frage, schaltet man so ein Gespräch wirklich davor? Und ich finde auch, das würde ich tendenziell davon abhängig machen, wer sitzt denn jetzt hier vor mir? Ist das jemand, wo wir vielleicht auch befürchten, da steckt was anderes dahinter? Der hat sich in die Krankheit vielleicht geflüchtet. Wir haben hier ein ganz anderes Problem. Oder ist das jemand, wenn sich jemand ein Bein bricht im Skiurlaub und der fällt mir 4 Wochen aus, dann mache ich mir vielleicht jetzt nicht perspektivisch die großen Sorgen, dass wir hier einen Wackelkandidaten haben, sondern ich weiß, ja gut, der hatte jetzt ein gebrochenes Bein, lag im Krankenhaus, was auch immer, jetzt ist wieder alles gut. Ich würde es davon wirklich abhängig machen, wer sitzt da vor mir. Ne, denn wenn ich jetzt das so als total formalisiertes Verfahren einführe, dann laufe ich halt so ein bisschen Gefahr, dass es eigentlich ein verstecktes BEM-Gespräch ist, ne? Wenn man immer nach klaren Regeln macht. Deswegen würde ich das wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl im Einzelfall auch so ein bisschen entscheiden. Mhm.
Ich stelle mir es jetzt trotzdem tatsächlich so in der Praxis nach dem Motto, okay, ich darf nicht fragen nach dem Grund, was passiert ist, aber natürlich will ich ja wissen, ob dieser Grund was mit der Arbeit zu tun hat. Ja, das heißt, man laviert so ein bisschen rum. Auf so einer allgemeinen, geht's dir gut, kann ich was für dich machen, Ebene. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in der Praxis gerade auch für unerfahrene Führungskräfte total herausfordernd ist, dass sie immer versuchen, natürlich interessiert mich, was die Person hat. Ich will ja auch wissen, ist es eine fortgesetzte, eine wiederholte Erkrankung? Ja, hängen die Dinge zusammen? Und dann darf ich da gar nicht danach fragen?
Nö, also nach der Art der Erkrankung nicht. Im Endeffekt kann man nur den Joker spielen, ich habe eine Fürsorgepflicht. Mich interessiert, hat das Ganze was mit dem Arbeitsplatz zu tun? Müssen wir was ändern? Oder ist jetzt soweit erstmal alles okay? Und wenn man sich dann unsicher ist, dann lasst es lieber bleiben. Ne? Mhm. Also dann muss man halt auch sagen, ja, dann lassen wir diese Tretmine einfach mal weg. Dann machen wir das Gespräch halt gar nicht. Aber trotzdem, ich finde, ja, es hat ein gewisses Risiko natürlich, aber wenn der Mitarbeiter weiß, er muss mir auch nichts sagen, dann haben wir in dem Moment auch erstmal alles getan. Wie gesagt, es gibt ja keine konkreten Regelungen dafür und das macht das halt so ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Vielleicht auch da gucken, wer sitzt vor mir. Habe ich mit dem ein total gutes Vertrauensverhältnis? Macht das Sinn, auf den zuzugehen, mit dem zu sprechen? Oder ist das halt jemand, wo ich weiß, oh, ein falscher Schritt und wir haben gleich eine Klage auf dem Tisch? Mhm.
Jetzt gehen wir tatsächlich mal so ein bisschen weiter, weil je nachdem, wer da vor einem sitzt, ich denke mal, bei den Menschen, mit denen man vielleicht ein sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis hat, braucht man so ein formalisiertes Gespräch gar nicht. Ja, die melden sich schon krank und sagen, was sie haben. Insofern ist das Thema dann völlig offen. Ich glaube, dass gerade Führungskräfte bei den KandidatInnen, wo sie sagen, naja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, da kommt jetzt ständig irgendwas rein. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Person jetzt hier einen Arbeitsauftrag bekommen hat, der auch nicht so rund läuft. Ja, das heißt, da wird dann etwas gemunkelt. Es gibt ja in der Eskalationsstufe auch Möglichkeiten, wo Arbeitgeber dann sagen, jetzt lass uns da mal weiter forschen, bis hin zu, wir setzen jemanden an, der die Person irgendwo beobachtet. Ja, liest man in den Medien ja auch immer wieder. Und kann denn mit Blick auf so einen, ja, ich nenne es mal Einsatz von Detektiv oder was auch ähnlichen, so ein kranken Rückkehrgespräch eine Art formale Voraussetzung sein, dass man sagt, hey, bevor du solche Sachen musst, dann musst du so ein Gespräch vielleicht auch mal führen, weil du darfst nicht einfach Menschen irgendwo beobachten lassen.
Da finde ich, müssen wir so ein bisschen differenzieren. Also es gab ja gerade ein Urteil dazu, total spannend zu den Detektivkosten. Oder gab es auch schon mehrere Fälle jetzt im Endeffekt. Wenn wir konkrete Indizien haben und den Verdacht haben, da stimmt was nicht, dann driften wir in eine andere Richtung ab. Also dieses Krankenrückkehrgespräch dient wirklich nur dazu, jemand ist krank, er kommt wieder und wir fragen, hey, ist jetzt alles gut? Wenn wir stichfeste Indizien haben, die uns wirklich auch erlauben, daran zweifeln zu können, dann haben wir ganz andere Auskunftsansprüche. Wenn wir mal den Fall weiterspinnen, der Klassiker kennst du bestimmt auch, hier war ja ganz oft jetzt, jemand wird gekündigt, ist danach krank, der Klassiker. Ja. Der setzt keinen Fuß mehr in die Tür bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. Gibt es ja mehrere BAG-Urteile. Wenn wir wirklich in so einen harten Bereich hereinkommen, dann hat der Arbeitgeber ein Auskunftsrecht und dann darf er auch erfahren, was derjenige hat, warum er nicht arbeitsfähig ist. Ja, und das geht so weit, dass er spätestens vor Gericht dann auch wirklich seinen Arzt von der Schweigepflicht entbinden müsste. Also dann haben wir einen ganz anderen Mechanismus, weil dann der Arbeitgeber sagen kann, na ja, um das zu prüfen, muss ich diese Informationen haben. Aber das genau. kann man halt nicht, so wie Tesla das zum Beispiel immer macht, generell gerne mal Auskunftsansprüche geltend macht, ohne dass wirklich stichfeste Indizien dahinter stecken wahrscheinlich, sondern einfach nur Infos rauspressen möchte. Das geht nicht. Aber wenn wir wirklich da was haben später, dann sieht die Lage ganz anders aus. Aber das ist dann für mich auch kein Krankenrückkehrgespräch in dem Sinne.
Sehr gut. Und ich glaube, das war jetzt nochmal so ein schöner, runder Abschluss, dass wir auch gesagt haben, wo endet das Ganze, was ist es nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Livia, dass du heute hier mein Gast warst. Und wir schreiben natürlich in die Shownotes alle möglichen Informationen rein, um auch nochmal mit dir zum Beispiel Kontakt aufzunehmen.
Ja, vielen Dank.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.